Ich komme jetzt zu meinem Text, wo ich natürlich diese Höhen nicht halten kann, weil ich mich mit der deutschen Gegenwart beschäftige. Und das hat leider nicht immer so den Optimismus, den man sich so vorstellen kann. Ich fange an mit einem Ereignis, an dem ich teil hatte. Es gab am 15. März eine sogenannte gemeinsame Erklärung 2018. Das waren Menschen, die sich teilweise gar nicht kennen, teilweise besser kennen, und das hat sich so entwickelt. Jemand hat sie dann geschrieben und sie lautete, wie das ist, also Komitees war sie am Ende sehr kurz. Mit wachsendem der Befremden, da beobachten wir, wie Deutschland durch die illegale Masseneinwanderung beschädigt wird. Wir solidarisieren uns mit denjenigen, die friedlich dafür demonstrieren, dass die rechtsstaatliche Ordnung an den Grenzen unseres Landes da wiederhergestellt wird. Soweit der Text der Erklärung. Kein literarisches Meisterwerk, aber so extrem kurz und in ihren Inhalten so extrem banal, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass irgendwer dagegen sein könnte. Sie enthält zunächst zwei unbestreitbare Tatsachen, nämlich, da die Masseneinwanderung seit dem Jahr 2015 war und ist illegal, und zweitens, sie schadet Deutschland gesellschaftlich und wirtschaftlich. Und sie enthält zwei der legitime Wertungen, über die kann man anderer Meinung sein, das ist so mit Wertungen, nämlich diejenigen, die das unterzeichnet haben, fühlen wachsendes der Befremden, und sie solidarisieren sich mit denjenigen, die für eine der freiheitliche Ordnung friedlich demonstrieren. Auch diese beiden Wertungen sind an sich banal. Das war so kurz, dass auch ich es unterschrieben habe. Ich unterschreibe sonst keine gemeinsamen Erklärungen, welcher Art auch immer. Hier fand ich, konnte man nichts falsch machen und man konnte auch nicht missverstanden werden. In einer, also der normalen, der funktionierenden, der Demokratie wäre solch eine Erklärung gar nicht nötig gewesen. Sie wäre aber auch ganz einfach untergegangen, weil sie niemanden interessiert hätte. Und das Interessante ist, dass diese Erklärung bei uns in Deutschland für große Empörung sorgte. Ich zitiere eigentlich nie meine Feinde, wenn man sie damit aufwertet. Aber jetzt habe ich doch also drei Namenszitate. Der Jakob Augstein schäumte im Spiegel über die Autoren, darunter auch mich oder Telkamp oder Broda oder der Vera Lengsfeld oder andere. Diese Leute reden vom Rechtsstaat. Sie wollen den Rechtsruck. Die wissen genau, was sie wollen. Sie wollen das der muslimreine Deutschland. Nun sage ich nicht die Parallele, die haben Sie alle im Kopf. Gezielt schuf damit Augstein eine der Parallele zur Nazizeit. Weil er nämlich unterstellen wollte, dass Menschen wie Henrik Broder oder Vera Lengsfeld, so soll es wohl verstanden werden, eigentlich die Nazis der Gegenwart sind. Oder mindestens ihre geistigen Wegbereiter. So der Spiegel Deutschlands, größtes Presseorgan. Ein anderer, der Arno Wittmann, fand in der Berliner Zeitung und in anderen Zeitungen, die das ebenfalls druckten, dass durch die gemeinsame der Erklärung mehr beschädigt werde als durch die illegalen Einwanderer. Denn so Wittmann wörtlich, die der Zuwanderung hat das Deutschland, in dem ich nach dem Krieg aufwuchs, dann nicht beschädigt, sie half es zu zerstören. Zu unser aller Glück. Zitat Ende. Hier kommt es offen heraus bei einem der linken Feuilletonisten. Der Kulturfremde der Zuwanderung soll offenbar für Arno Wittmann und seine Gesinnungsgenossen als das Vehikel dienen, um das zu schaffen, was er selbst nicht schaffen konnte mit seiner Schreibe, nämlich das, der Deutschland zu zerstören, in dem er und ich aufgewachsen sind. Und das eben Arno Wittmann-Tast. Ich bin sein Altersgenosse, 3 Jahre älter. Auch ich wuchs auf im zerstörten Deutschland. Auch ich weiß, es war ein der schuldig gewordenes Land, es war ein verwundetes Land. Aber wir haben uns der Vergangenheit gestellt und quasi am eigenen der Schopf aus dem Sumpf gezogen. Für die der Geistige der Genesung Deutschlands bedurfte es nicht der Einwanderer aus dem Nahen Osten und Afrika. Sie kamen ja auch erst viele Jahrzehnte nach dem Krieg. Sie kamen als alle die Deutschen, die sich während der Nazi-Zeit das schuldig gemacht hatten, längst gestorben waren oder in Altersheimen als Greise vor sich hin dämmerten. Sie kamen auf Deutsch dazu spät, um etwas zu ändern, und sie haben auch mit unserer Vergangenheit gar nichts zu tun. Und dass wir es immer noch schaffen, eine Vergangenheit, einen Teil davon, deren wir uns das schämen müssen und immer schämen werden, uns bei unserer eigenen Gegenwart im Weg stehen zu lassen, das ist auch eine der besondere Art von deutscher Schuld. Das muss man auch mal so sagen. Für der Wittmann und für seine Gesinnungsgenossen sollen diese der Einwanderer das nachholen, so sagte es ja wortwörtlich, was ihm als der Journalist misslungen ist. Nämlich unser Deutschland zu zerstören. Und dass er das offen sagt und dass sich keiner darüber aufregt, das ist das eigentlich Aufschlussreiche. So. Ich habe also ganz viele Zitate gelesen dazu, Erklärung. Ich habe jetzt nur also 3 ausgewählt. Einmal ein bekanntes Wochenmagazin, einmal eine bekannte, der sogenannte Liberale der Tageszeitung, und jetzt kommt der öffentlich-rechtliche Rundfunk. David Gern äußerte in der Sendung Titel Thesen Temperamente den Verdacht, die gemeinsame Erklärung sei, ich zitiere, Teil eines Angriffs auf unsere liberale Gesellschaft und der Demokratie. Ganz nah an den Konzepten der neuen Rechten, die vom Umvolkung und einem gezielten Bevölkerungsaustausch sprechen. Für ihn sind dieses, ich zitiere wieder, sind also diese Konzepte ausgesprochen wirkmächtig, das verfolgungstheoretisch beim Schüren von Angst und Hass. Zur Unterstützung seiner These führte Gern in seiner Sendung einige Interviews, da lauter der linke Publizisten kamen zu Wort. Kein Unterzeichner der gemeinsamen Erklärung, zum Beispiel Vera Lengsfeld oder Henry Broder oder wer auch immer. Der linke Medien-Mainstream spricht immer nur von den Flüchtlingen, wo es eigentlich um illegale Einwanderung geht. Er zeigt uns, dass Frauen und Kinder in Not. Er zeigt uns, dass Frauen und Kinder in Not, wo zu 80% der gesunde junge Männer kommen, die einfach ein der besseres Leben fern der Heimat suchen, was ich ihnen gar nicht vorwerfe. Er unterdrückt das Problem, dass es sich weit überwiegend um der Muslime handelt, die unserer Kultur zumeist der verständnislos fremd und großenteils auch feindlich gegenüberstehen. Er verdrängt, dass die allermeisten Zuwanderer seit dem Jahr 2015 gar nicht das persönliche Rüstzeug besitzen, um in unserer Gesellschaft einen der produktiven Beitrag zu leisten. Und er blendet völlig aus, dass in den nächsten Jahrzehnten der Versorgung der illegalen Einwanderer, ihrer Kinder und Kindeskinder, das hört ja nie auf, eben dann zu Lasten der deutschen Rentner geht und anderer Bedürftiger in unserer Gesellschaft und natürlich auch der deutschen Steuerzahler und Leistungsträger. Und von den Begleiterscheinungen, Zunahme von der Gewaltkriminalität, Unsicherheit für Frauen im öffentlichen Raum, wachsende Unsicherheit, Inflation, davon Messerattacken, habe ich jetzt übrigens gar nicht gesprochen. Wo ist denn im öffentlich-rechtlichen Rundfunk da die Talkrunde, wo Telkamp, Broder, der Lengsfeld oder auch ich, die diese der Erklärung gegen die bekannten Deutschlandhasser wie Augstein oder Wiedmann verteidigen dürfen? Solch eine Debatte wollen die Chefredakteure im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht. Davor haben sie offenbar Angst, denn dabei könnten ja die in Anführungszeichen der falschen Meinungen obsiegen. Als vor 8 Jahren Deutschland schafft sich ab erschien, konnte ich mit unseren Medien da reichhaltige Erfahrungen sammeln. Man da bezweifelte meinen Anstand, man wollte mich in die rechte und der rechtsradikale Ecke schieben, man wollte mich der Mundtot machen. Das ist nicht gelungen und ich bin immer noch Mitglied der SPD. Die der Fehlentwicklungen und Gefahren, welche ich damals beschrieb, werden heute immer deutlicher. Und die politischen Antworten darauf werden immer fahriger und immer hilfloser. Das wird auch so lange bleiben, wie man da zwei Dinge grundsätzlich ausblendet. Die der kulturelle der Fremdheit und den mangelhaften Integrationswillen des überwiegenden Teils der in Deutschland lebenden Muslime und die Gefahren einer der fortgesetzten Masseneinwanderung aus dem islamischen der Kulturkreis nach Deutschland und Europa. Der Umvolkung oder der Bevölkerungsaustausch sind der polemische Begriffe und sie gehören nicht zu meinem Wortschatz. Ich vermeide sie. Tatsache ist aber, dass sich die Zusammensetzung unserer Bevölkerung in hohem Tempo verschiebt und umso mehr, da je jünger die Menschen sind. Und Tatsache ist, dass dies mit der Zeit deutsche und europäische der Kultur und Lebensart bedroht. Um dies mit eigenen Augen zu sehen, reicht ein Gang durch die Viertel unserer Großstädte. Wenn man die letzten 3 Sätze in die Hände eines der Jakob Augstein oder der Arno Wittmann fallen, wird man mir mindestens Deutschtümelei vorwerfen, wahrscheinlich aber Schlimmeres. Soweit sind wir schon in Deutschland, dass der sachliche Beschreibung eines Sachverhalts aufgrund offizieller Statistiken bereits in den Verdacht geht, rechts oder rechtspopulistisch oder gar dann noch Schlimmeres zu sein. Der 21. Februar tauchte in den Tagesthemen da beim ARD überraschend ein mir bis dahin unbekannter amerikanischer Politikwissenschaftler auf. Jascha Munk hieß er. Und er sagte, wir wagen in Deutschland ein einzigartiges Experiment, nämlich wie man eine der monoethnische und monokulturelle Demokratie in eine der multiethnische verwandelt. Und er sagte ferner, das kann klappen und das, so, da glaube ich, sein Zitat, wird auch klappen. Aber dabei kommt es natürlich zu vielen Verwerfungen. Zitat Ende. Munk sprach nicht von Umvolkung, aber er meinte denselben Sachverhalt. Und Verwerfungen sind ein abstraktes Wissenschaftlerwort, da konkret und anschaulich werden sie in der Messerattacken von Islamisten, in Überfällen der krimineller Großkrenz oder im Betatschen junger Frauen in der U-Bahn in Köln, wenn sie kein Kopftuch tragen. Es ist mir aber auch egal, wie wir diesen Sachverhalt benennen. Er ist jedenfalls das zentrale Thema von der Deutschland und Europa in unserer Zeit. Damit verglichen verblasst alles andere. Doch von welchem Interesse sollte es sein, welche Bienenvölker in 100 Jahren noch in Deutschland leben, wenn es das Land so gar nicht mehr gibt? Zu den Debatten in Deutschland über Meinungsfreiheit und über die politische der Korrektheit habe ich im Jahr 2014 dann mein Buch veröffentlicht über die Meinungsfreiheit in Deutschland, der neue Tugendterror. Diesen Beitrag habe ich geleistet und damit sollte es für mich im Prinzip gut sein. Ich halte nichts von Leuten, die ständig über die Meinungsfreiheit jammern. Aber es ist außerdem wenig weiterführend und es ist für mich auch persönlich, es ist für mich da persönlich deprimierend, mich ständig mit den Beschimpfungen anderer auseinandersetzen zu müssen. Meist höre ich gar nicht zu und ich erfahre es gar nicht und ich lege es einfach weg. Aber eines ist auch klar, dass der politisch Wichtige, das Wahre und das Richtige darf nicht deshalb aus dem öffentlichen Raum verdrängt werden, weil ungeliebte Stimmen moralisch abqualifiziert werden und weil sie deshalb immer leiser werden. Deshalb ist es mir mittlerweile völlig egal, mit welchen Attributen ich überzogen werde. Ich messe meine öffentlichen Aussagen ausschließlich an der Wahrheit und an ihrer Relevanz. Und dabei ist übrigens jede Art von der Polemik meistens völlig entbehrlich. Wenn Sie meinen bisherigen Text anschauen, er enthielt keinen einzigen wirklich polemischen Satz. Aber es muss Klarheit sein. Unsinnige und abqualifizierende Anklagen und Dazuschreibungen fallen auf ihre Urheber zurück. Aber sie dürfen uns nicht hemmen. Je mehr Menschen mit einer solchen Einstellung ihre Stimme erheben, umso weniger wird der Meinungsdruck aus dem Medien-Mainstream und aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk werden. In der Frage von Einwanderung und dem Umgang mit dem Islam geht es um die ethnische, um die der kulturelle und um die gesellschaftliche Zukunft Deutschlands. Dabei darf man sich nicht feige zurückhalten. Das gilt übrigens auch für ganz Europa. Und nun will ich mich gerne, obwohl ich das weniger ausführlich und noch weniger schön machen werde als Herr Otte, dem der Hambacher Fest zuwenden, dem eigentlichen historischen Anlass. Ja, man kann aus der Geschichte lernen. Man muss aber dabei kritisch vorgehen, denn das Vergleichbare und das Unvergleichbare liegen oft ganz dicht nebeneinander. Falsche Analogien haben schon manche historische Katastrophe bewirkt. Nach dem der Wiener Kongress 1815 gab es in der ganzen Europa, vor allen Dingen aber da in Deutschland, stürmische Entwicklungen. Die Bevölkerung wuchs stark an. 1816 lebten auf dem Gebiet der damaligen deutschen Bundes 30 Millionen Menschen. Im Jahre 1864 waren es 45 Millionen. Die Familien waren groß. Die Sterblichkeit sank und die Lebenserwartung stieg. Aber beide waren weit vom heutigen Niveau entfernt. Damals war Deutschland geburtenreich und jung. Und die meisten Deutschen waren ziemlich arm. Im Lauf des 19. Jahrhunderts wanderten da 6 Millionen der Deutsche in den USA aus. Übrigens 60.000 pro Jahr. Also ich sag mal 30% von unserer sogenannten Obergrenze. Und aus diesen 6 Millionen Deutschen wurden im 19. Jahrhundert wurden mittlerweile 60 Millionen Amerikaner, welche vorwiegend deutschblütig sind. Nach meiner Berechnung gibt es mittlerweile in den USA mehr der deutschblütige Menschen, als es sie noch in Deutschland gibt. Da sieht man übrigens auch, wie gewaltig da kleine Einwanderungsgruppen wachsen können. Einen deutschen Sozialstaat gab es damals nicht. Richtige, krasse Armut war weit verbreitet. Bismarcks Sozialversicherung war im Jahre 1815 noch 70 Jahre entfernt. Niemand außer ein paar armen Wanderarbeitern aus den Schweizer Bergen wäre je auf die Idee gekommen, nach Deutschland einzuwandern. Heute ist Deutschland alt- und geburtenarm. Die meisten Deutschen sind im Vergleich zu damals sehr wohlhabend und der deutsche Sozialstaat wurde zum Sehnsuchtsziel von der Millionen von Auswanderern überall auf der Welt. Damals wie heute gab es in der Wissenschaft und Technik einen der stürmischen Fortschritt. Damals kamen in ganz wenigen Jahrzehnten der mechanische Webstuhl, die Dampfkraft, die Eisenbahn, der Telegraph, da die Mähmaschine, die Chemie und die moderne Düngetechnik. Alles im Laufe von 30 bis 50 Jahren. Um das Jahr 1835 sind in Deutschland pro Jahr 15.000 Bücher neu erschienen. Es sind heute 10.000 pro Jahr. Und es gab eine unüberschaubare Zahl von Presseerzeugnissen. Meist mit kleinen Auflagen, aber alle unabhängig und nicht zentral gesteuert. Immer weniger passte damals der politische Ordnung zur Gesellschaft. Der Bürgertum, der drängte nach vorn und forderte die Abschaffung der von Pressezensur. Parlamente und geschriebene Verfassungen waren die Losungen der Zukunft. Fürsten und Adelsherrschaft waren in Rückzugskämpfen. Aber ihre Gegenwehr war oft brutal. Man verweigerte vielfach der geschriebene Verfassungen und hielt an überholten Formen absoluter Herrschaft fest. Unabhängige Geister wurden da kontrolliert und oft verfolgt. Viele von ihnen verbrachten viele Jahre in der Festungen und Gefängnissen, wenn sie nicht in der Schweiz, nach England oder Frankreich ins Exil gingen. Und der damalige Deutsche Bund war durchzogen von der Zollgrenzen und einem der Flickenteppich unterschiedlicher Zensurbestimmungen. Die Beseitigung aller dieser kleinlichen innerdeutschen Grenzen, die Aufhebung von Zensur, der Versammlungsfreiheit der politischen Meinungsäußerung, freie politische Meinungsäußerung, diese der Forderungen waren damals identisch mit der Hauptrichtung der gesellschaftlichen Entwicklung und ihr innerer Geist bleibt heute noch aktuell. Da soweit der Presse damals frei war, war sie links. Sie unterstützte den Wandel, die Abschaffung der Zensur, die Schaffung demokratischer Verfassungsstaaten und der Niederreißung aller innerdeutschen Grenzen. Heute, 200 Jahre später, ist die Presse wieder oder immer noch, sagen wir mal wieder, überwiegend links und sie ist erneut mehrheitlich gegen Grenzen eingestellt. Hier endet aber auch die Analogie und das zeigt die Gefährlichkeit aller historischen Analogien. Damals ging es um der Freiheit des der wirtschaftlichen Verkehrs, die ist heute in der ganzen Europa sichergestellt und hat auch weltweit große Fortschritte gemacht. In der EU treten hinzu Personenfreizügigkeit und die Freiheit der Niederlassung. Wer heute von Grenzen spricht, meint ganz andere Grenzen. Er meint die Außengrenzen Deutschlands und der Europäischen Union oder von ganz Europa oder der westlichen Welt. Es geht nicht darum, dass man sie da niederreißen will oder sollte. Tatsächlich dienen sie dem Schutz vor unerwünschter Einwanderung. Sie haben also eine ganz andere Funktion, als die Grenzen im Jahr 1832 hatte. Auf dem Höhepunkt des Bevölkerungswachstums im 19. Jahrhundert war die deutsche Bevölkerung von 1815 bis 1865, also in 50 Jahren, um 15 Millionen gewachsen oder um 50%. Heute wächst die Bevölkerung in den islamischen Ländern von Afrika und Asien jedes Jahr um 45 Millionen Menschen. So viele Einwohner wie der gesamte Deutsche Bund im Jahre 1865 hatte. Und in der Krisenländern wie Afghanistan oder Irak hat sich die Bevölkerung in den letzten 25 Jahren verdoppelt. Und sie verdoppelt sich weiter alle 25 Jahre. Interessant übrigens, im ganzen Nahen Osten und in Afrika ist die Geburtenrate und die Vermehrung der Menschen umso höher, je mehr wir dort militärisch intervenieren. Die absoluten Rekordraten in Vermehrung haben im Augenblick Syrien, Irak und Afghanistan. Und in Nigeria hat sich die Bevölkerung in den letzten 50 Jahren da mehr als verfünffacht und dieses Land alleine wird bald mehr Menschen haben als der ganz Europa und im Jahr 2100 mehr als ganz Europa und im Jahr 2050 mehr als die USA. Aber Migrationszahlen, die wir in Deutschland und Europa verkraften könnten, mindern den der demografischen Druck in Afrika und dem Nahen und Mittleren Osten nicht. Das sagt die reine Zahlenarithmetik. Und jetzt staune ich, dass also Politiker und Medienleute offenbar nicht rechnen können. Für uns ist die Frage, ob bei uns im Jahr 50.000 Muslime einnahmen oder keine mehr einwandern oder 150.000 sind oder ob es 500.000 sind, eine Lebens- und Existenzfrage. Im Nahen und Mittleren Osten und in Afrika fällt dies gar nicht auf. Wo sich die Zahl der Menschen jedes Jahr um 45 Millionen vermehrt, übrigens meist in Ländern, die gar nicht für ihre eigene landwirtschaftliche Versorgung sorgen können, fällt es gar nicht auf, ob jedes Jahr 500.000 nach Europa verschwinden. Das heißt, wir entlasten diese Länder gar nicht mal. Wir schaffen uns Probleme, ohne diese Länder zu entlasten. Deshalb müssen wir immer wieder sehen, und ich sage es nochmal, wir werden in Europa, werden unsere Völker, das schnell und unwiderruflich, das zur Minderheit im eigenen Land, wenn wir so weitermachen. Ich meine mit schnell, jetzt historische Dimension, 20, 30, 40, 50 Jahre. Das ist aber schnell, wenn wir jetzt 180 Jahre zurückschauen bis zum Hamburger Fest. Und ich möchte dies ausdrücklich weder in ethnischer Hinsicht, noch in kultureller Hinsicht, dann noch in religiöser Hinsicht. Da wer das so klar sagt, wie ich das eben getan habe, wird von der großen Teilen in den Medien, aber auch im politischen Raum unter den der Generalverdacht rechten Denkens gestellt, wenn nicht gar Schlimmeres. Hier haben wir die eigentliche Parallele zur Zeit der Vormärz in Deutschland und Europa vor der 200 Jahren. Damals hatten die etablierten Kräfte die absolutistischen Reste des 18. Jahrhunderts gegen die aufkommende Moderne verteidigt. So war das Umfeld vor 180 Jahren beim Hambacher Fest. Diese noch herrschenden Kräfte hatten nicht erkannt oder wollten nicht wissen, dass ihre Zeit vorbei war. Und die linke Presse und alle jene, welche damals Grenzen niederreißen wollten, waren objektiv auf der Seite des Fortschritts. Heute stehen die etablierten der Kräfte in der Politik und Gesellschaft, auch die meisten politischen Machthaber, gemeinsam mit den da links stehenden Medien, mit deren Mainstream im Dienste einer universalistischen Agenda, die den Charakter von Deutschland und Europa durch der kulturfremde Einwanderung unwiderruflich verändern soll. Deshalb haben wir eine völlig andere Bündnisverhältnisse und eine völlig andere Rolle der Presse. Und deshalb warne ich vor historischen Analogien. Wenn wir aber unsere Kultur, unseren Lebensstandard und unsere Eigenart als Nationen, als Völker in Europa bewahren wollen, müssen wir kulturfremde Einwanderung wirksam kontrollieren und weitestgehend unterbinden. Und ich sage ausdrücklich, dazu haben wir auch rein moralisch jedes Recht. Unsere Kultur, der technische Zivilisation, unsere Leistungen in Kunst und Wissenschaft und unser Wohlstand beruhen nicht auf Diebstahl an den der Völkern Afrikas oder des Nahen und Mittleren Ostens. Und die Länder in Ostasien, der Japan, der Südkorea, der Singapur, China oder Vietnam zeigen uns und sie zeigen der ganzen Welt, dass der Weg zu der Fortschritt und Wohlstand, der grundsätzlich der jedem Volk und jeder Gesellschaft und jeder Region offen steht. Man muss nur die entsprechenden Leistungen vollbringen. Jedes einzelne Land in Afrika, bis hin zu Somalia, bis hin zu Niger, könnte genauso wohlhabend sein wie Schweden, wenn die Menschen dort der Korruption bekämpfen, wenn sie starke Institutionen bauen, wenn sie Bildung und Wissen erwerben und wenn sie ein Arbeitsethos ausbilden, das trotz des viel besseren Wetters dem in Schweden gleicht. Da muss man etwa 3 bis 5 Generationen abwarten, dann hat man schwedischen Wohlstand erreicht. Ich habe ausdrücklich genannt Schweden. Man kann vieles denen, also Schweden, vorwerfen. Nie hatten sie irgendwo eine Welt, in der Welt eine Kolonie. Ihre einzigen Kolonien waren Mecklenburg, waren also Vorpommern und war das Baltikum. Und auch die behielten sie nur 150 Jahre. Natürlich sollte da Europa gegenüber Afrika und den Nahen und der Mittleren Osten nicht mit Rat und Ausbildungshilfe geizen. Aber es sollte ganz eindeutig vermitteln, das ist auch Rat und Ausbildungshilfe, Wohlstand muss vor Ort erarbeitet werden. Demokratie und Menschenrechte müssen vor Ort erkämpft werden. Aber nicht, indem man auswandert, denn den der Sozialstaat in Europa genießt und das Land, in dem man geboren wurde, sich selbst überlässt. Das ist für den Einzelnen immer verständlich, aber für die Länder, um die es geht, ist das der falsche Weg und wir sollten niemanden unterstützen, der ihn gehen will. Die Männer und Frauen im Vormärz hatten Mut, als sie für der Demokratie und Fortschritt und gegen den absterbenden Absolutismus stritten. Zum Glück wird heute in Deutschland da niemand mehr ins Gefängnis geworfen oder aus dem Lande verbannt, weil er der Kritische zu sagt oder schreibt. Aber er braucht den Mut, sich einem der dominierenden, der vermeintlichen Zeitgeist zu entziehen. Er braucht den Mut, sich unbeliebt zu machen, sich öffentlich beschimpfen zu lassen. Und er muss dabei der Gefahr entgehen, dass er persönlich verbittert, vereinzelt oder sich sonst wie radikalisiert. Und das ist gar nicht so leicht. Deutschland und Europa können ihre Zukunft ohne wesentliche Einwanderung aus dem Nahen und Mittleren Osten und aus Afrika bewältigen. Aber sie müssen diesen Weg auch gehen, wenn sie ihre eigene Kultur bewahren und weiterentwickeln wollen. Ganz falsch finde ich es, wenn man das Thema von Einwanderung mit auf seine der wirtschaftlichen Aspekte reduziert. Das ist das, ich sag mal, häufigste Argument von wohlmeinenden Zeitgenossen. Aber wer soll denn unsere Renten bezahlen? Wir brauchen doch die jungen Leute. So, und da man dieses oft hört, dazu Folgendes, und das ist jetzt elementares ökonomisches Basiswissen, was leider viele Ökonomen auch immer wieder vergessen. Einwanderer, niemand möchte ich auf seinen wirtschaftlichen Nutzen reduzieren. So wie ich einen liebgewordenen Mitarbeiter auch nicht auf seinen wirtschaftlichen Nutzen reduziere. Wenn ich ihn aber in meiner Firma habe, muss ich genau rechnen, was er kostet und was er bringt. So. Einwanderer stiften nur dann einen wirtschaftlichen Nutzen, der über ihre Kosten hinausgeht, wenn ihre Arbeitslosigkeit und ihr Bezug von Sozialtransfers unter dem Bevölkerungsdurchschnitt liegt. Da sich nämlich in der Summe der Bevölkerung die Ausgaben für Soziales und die Kosten für Soziales ausgleichen und jeder in etwa das verbraucht, was er einbringt, sonst wäre ja der Staat im Ungleichgewicht, bedeutet dies, diejenigen, die mehr einbringen, leisten einen wirtschaftlichen Beitrag und die aus der also Gesamtkasse ziehen, kosten in der Summe mehr, als sie bringen. Und das gilt auch da zurückgerechnet für die gesamte der Gastarbeitereinwanderung aus der Türkei und aus der Marokko. Das kann man rechnen und ich habe es gerechnet. Und es gilt, allemal für die, die in den letzten Jahren interessierten zu uns gekommen sind aus der Afrika und aus dem Nahen und Mittleren Osten. Aktuell leben 80% der Zuwanderer aus den sogenannten Asylherkunftsländern von Hartz IV. Nur 20% gehen einer bezahlten Arbeit nach. Offizielle Statistiken der Bundesanstalt für Arbeit auf der Basis des Ausländerzentralregisters. Dabei sind diese Menschen weit überwiegend jung und sozusagen im besten Arbeitsalter. Hören wir also auf, vom der wirtschaftlichen Nutzen dieser Art von Einwanderung zu fantasieren. Vielmehr besorgen mich die der langfristigen gesellschaftlichen Kosten dieser Art von Einwanderung in einer alternden Gesellschaft. Denn diese jungen Männer bleiben ja nicht jung. Sie sind heute im Durchschnitt 25 und sind 20 Jahren im Durchschnitt 45, haben dann schon immer Familien und Kinder und sie sind in 40 Jahren, gehen sie in Rente. Und wir werden sie weiterhin bezahlen, denn es bleiben ja bekanntlich 95% bei uns. So, und das ist natürlich das Thema, dass mehr und mehr die Kosten, die wir haben für die wachsende Zahlen alter Menschen in einer alternden Geburtenarmen der Gesellschaft, finden hierdurch keine Entlastung, sondern es treten weitere Kosten hinzu. Ungeregelte Einwanderung, da bedroht zudem die europäische Integration. Ich war schon immer ein überzeugter Anhänger der wirtschaftlichen Integration Europas. Weg mit allen Zöllen und weg mit allen Elementen, welche den freien wirtschaftlichen Verkehr behindern. Eine gemeinsame Währung war dazu übrigens nicht notwendig. Dazu werden wir nämlich dann gleich noch mehr hören. Aber sie hätte auch nicht geschadet, wenn man die wirtschaftliche Eigenverantwortung aller beteiligten Länder respektiert hätte. Der Maastricht-Vertrag, welcher das sichern sollte, wurde von der Politik im Jahr 2010 in einer Nacht in Brüssel auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen. Er wird seitdem fortgesetzt mit Füßen getreten. Das ist ein großer, fortgesetzter Rechtsbruch, begangen aus politischem Opportunismus. Niemand hat uns dagegen geschützt. Weder der Maastricht-Vertrag, noch der Ende der 90er Jahre hektisch nachgeschobene der Stabilitätspakt, noch übrigens unsere Gerichte. Schon gar nicht unsere Politiker. Wir rutschen Stück für Stück in eine Haftungsunion. Das kann nur böse enden. Dazwischen Völkern und Staaten ist es wie unter Menschen im wirtschaftlichen Leben. Gemeinsames Wirtschaften funktioniert nur bei ausreichender Ähnlichkeit. Sind sich die Partner zu unähnlich, sorgen gemeinsame Finanzen vor allem für Streit. Getrennte Kassen und der Respekt vor der Unabhängigkeit des anderen stiften Frieden. Wenn die Einkommenskraft, der Arbeitseinsatz und der Lebensstile unterschiedlich sind. Überlassen es wir doch den Italienern, wie sie ihren Staat finanzieren wollen und welche Schulden sie machen wollen. Das geht uns nichts an. Der Haftungsverbund zwingt Deutschland. Der Haftungsverbund zwingt Deutschland in die Rolle des ungeliebten großen Bruders, der alles besser weiß und der kleinliche Verhaltensvorschriften macht. Das mögen die Italiener nicht, wie die letzten Wahlen gezeigt haben, und sie haben recht damit. Bei England haben wir es geschafft, ein Land aus der Europäischen Union zu ekeln, welches gewaltig netto einzahlt und auch gewaltige geistige Beiträge leistet. England ist ein elementarer Teil Europas. Das ist draußen. Griechenland war seit dem Osmanischen Reich nie ein wirklicher Teil Europas, auch wenn die Griechen das vielleicht nicht gerne hören. Es kostet viel Geld und es ist drinnen. Das ist die Perversion europäischer Politik. England müsste rein und Griechenland müsste raus. Das wäre der richtige Weg. So. Und wer das nicht schafft, hat politisch versagt. Da führt kein Weg dran vorbei. So, und nun bin ich jetzt bei den Folgerungen der Austritt Englands aus der Europäischen Union. Viele nationale Wahlen, zuletzt jene in Österreich, Italien, Ungarn, haben gezeigt, dass die Bürger Europas die immer engere Union und den Übergang in einen europäischen Bundesstaat mehrheitlich nicht wollen. Und wer diesen Unwillen nicht achtet, wird mehr zerstören, als er heute ahnt. Wer die europäische Idee retten will, muss deshalb auch die Grenzen einer immer weitergehenden Integration Europas ins Auge fassen. Da Europa sollte weniger machen, das aber richtig. Und die nächste und die ganz entscheidende Bewährungsprobe für Europa ist dabei der gemeinsame Grenzschutz und der Umgang mit Asylbewerbern und illegalen Einwanderern. Im Augenblick ist es so, dass die meisten von denen, die illegal oder als Asylbewerber nach Europa kommen, am Ende in Deutschland landen. Es fehlt aber in der deutschen Politik und in der europäischen der Politik an umsetzungsfähigen Ideen, an durchsetzungsfähigen Ideen, wie man das ändern könnte, und es fehlt an Handlungswillen. Wenn Europa scheitert, jetzt ist meine einzige Prognose, die ich in dieser Rede mache, wird es nicht an der Währung scheitern. Es wird nicht am Wettbewerbsrecht scheitern. Es wird auch nicht am Klimawandel scheitern. Es wird an der Einwanderungspolitik scheitern. Entweder schafft es Europa gemeinsam, unsere Grenzen zu schützen, illegale Einwanderung zu unterbinden und die illegal Eingewanderten wieder in ihre Herkunftsländer zu schaffen. Und zwar ausnahmslos und vollständig. Oder die Integration wird rückwärts gehen und der wirksame Schutz nationaler Grenzen wird wieder an Bedeutung gewinnen. Wer in Europa keine Zäune will, und ich will das auch nicht, muss sich für den großen Zaun an den Grenzen Europas und für die konsequente Verhinderung illegaler Einwanderung einsetzen. Das ist die zentrale Zukunftsfrage, die für Deutschland und für Europa alles entscheidet. Es ist gleichzeitig auch die Zukunftsfrage für unsere europäische Lebensart und Kultur und Zivilisation. Es steht viel auf dem Spiel. Ich wünsche mir in allen Parteien Politiker, die das nicht verdrängen und auch entsprechend handeln. Und ich wünsche mir möglichst viele Bürger, die immer ihre Stimme für das wahre und richtige erheben, auch dann, wenn es unangenehm ist. Vielen Dank.